We told you we are the future until you told us the future is now.
Herzlich willkommen im Catch Club in meinem kleinen Kämmerlein hier zu einer weiteren Folge von Marcel vs. NXT. Dieses Mal dreht sich alles um den ersten richtig, richtig großen Takeover, nämlich NXT Takeover Brooklyn Ausgabe 1. Von, ich glaube, mittlerweile insgesamt waren es, glaube ich, vier Takeover-Shows, die in Brooklyn stattgefunden haben, und das Ganze vor fast 16.000 Zuschauern, was ein kleiner Unterschied zur kleinen, aber feinen Full Sail University ist, wo es für Pay-Per-View-Events danach auch nur noch zweimal hinging, bevor dann alle Pay-Per-Views im Rahmen von solch großen Hallen und dann auch im Rahmen von Main-Roster-Pay-Per-Views stattfand. Und Fun Fact übrigens auch die der Takeover ist, der von Triple H eröffnet wurde, mit dem, was ihr im Rahmen dieses Formats als Intro hört, dieses We Are NXT und dann halt 16.000 Zuschauer, die komplett steil gehen. Bevor wir aber auf die Show eingehen, nochmal ein dickes Sorry für die letzte Ausgabe. Ich Dödel habe vergessen, Outer City Bescheid zu sagen, dass es bitte die Tonspur von meinem Mic aufnehmen soll. Stattdessen hat es dann halt leider Gottes das Mikrofon oder das eingebaute Mikrofon von meinem Laptop genommen. Und ja, das klingt halt nun mal scheiße, wie es halt so ist bei solch eingebauten Dingern. Ich weiß zwar nicht, wann diese Folge hier erscheint. Eventuell ist das auch schon wieder ewig her, die letzte Marcel vs. NXT. Aber ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ich habe Urlaub und ich habe die Zeit, mal ganz entspannt ein paar alte Takeover-Shows zu gucken. Ja. Falls ihr euch wundert, wo der NXT Takeover Unstoppable ist, den haben wir bereits hier im Catch Club besprochen, im Rahmen von In einem Ring vor unserer Zeit. Müsst ihr einfach mal in eurem Feed oder in den YouTube-Videos einfach ein bisschen scrollen oder nutzt die Playlists. Gut, dann kommen wir nun also zum NXT Takeover Brooklyn. Gestartet ist die ganze Nummer mit Tyler Breeze gegen die New Japan Legende, also vor allem New Japan Legende. Wenn ihr alt seid oder Dida heißt, dann kennt ihr ihn auch noch, sogar auch noch aus der WCW. Die Rede ist von Jushin Thunder Liger, und im Grunde genommen war das ein netter Opener. Man bringt nochmal eine Legende nochmal hoch raus. War in dem ja auch das einzige Match, was er für die WWE bestritten hat, im Jahre 2015. Ja, dafür umso mehr dementsprechend bei New Japan. Da waren es laut Cage Match 123 Matches. Also hat auch nicht was zu tun, der Kumpel, in dem Jahr. Und für diese eine Show hat er sich nach Brooklyn verirrt. Das Match war dann noch aufgebaut wie so ein klassisches Rookie gegen Legende Ding. Liger hat Tyler Breeze ein paar Mal schön verarscht, das fand ich ganz witzig. Hat ihn nachgeahmt und solche Scherze. Und Auch wenn insgesamt der Status deutlich wurde, ne? Also dass Liger eben die Legende ist und Tyler Breeze eben der upcoming, up-and-coming Newcomer, fand ich schön, dass Tyler nicht komplett schwach dargestellt wurde, auch wenn er am Ende die Niederlage einstecken musste. Das zweite Match auf der Card war ein Tag Team Title Match. Blake and Murphy begleitet von Alexa Bliss gegen die Ward Villains. Begleitet von Blue Pants, heute besser bekannt als Lever Bates, The Librarian. Ich kann dieses Wort einfach nicht aussprechen, ohne dass ich mich fühle, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, Brokkoli ohne Ende im Mund. So ein Genuschel. Naja. Wusste ich gar nicht, dass sie da am Start war. War auch schön. ja, introduced. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen der Storyline im Vorfeld alles so aufgebaut wurde, dass die Ward Villains niemanden finden, der sie managt oder der ihnen hilft. Was in einer Promo von Alexa vor dem Match so hervorgestellt wurde, woraufhin die Ward Villains einfach nur Richtung Entrance-Rampe zeigen und dann ja, Blue Pants am Start war und zum Ring gekommen ist, unter großem Jubel der Fans. Fand ich, ich musste wirklich, wirklich schmunzeln, fand ich schön. Ich mochte auch generell den Entrance vorher von den Ward Villains, ja, diese Zeitreise in die 50er, 60er, alles in schwarz-weiß, das Bild stottert, also ne, noch nicht die hohe Framerate, die wir heute haben. Etwas, das auch im Rahmen von deren ja, Innenringstil sehr schön deutlich wird, ohne dass es zu altbacken wirkt. Ja. Also eine schöne Kombination aus ja, Verhaltensweisen und einem Stil aus eben der frühen Catch-Geschichte, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne mich da großartig eingelesen, beziehungsweise das Ganze nachgeschaut zu haben, aber halt eingewoben in einen doch durchaus modernen Stil. Ja. Also sie fallen nicht komplett raus, aber man sieht, dass sie eben nicht die 0815 Catcher sind. Ja, und wir waren eben schon bei Blue Pants, aka Lever Bates. Natürlich muss es dann natürlich auch einen Spot mit den beiden Mädels geben. Zum Ende hin, als die Ward Villains das Match gerade beenden wollten, stieg sie auf den Apron, was Blue Pants zum Anlass nahm, sich sie vorzuknöpfen, was dann später auch zum Finish geführt hat. Ja, und die Ward Villains, nicht wie sonst, die Ablenkung der Heels und daraus resultiert dann der Sieg für die Heels, sondern eben in diesem Falle für die Faces. War ein absolut wow. Dieser Moment, wenn man mitten im Satz verlernt zu sprechen. Das war ein absolut akzeptables Tag-Team-Match. Sehr klassisch WWE-mäßig geworkt. Also, oder auch generell Tag-Team-Matches, aber dieses, einer der Guten wird die ganze Zeit verprügelt, bis er dann den Hot-Tag machen kann und dann gibt es noch mal ein bisschen hin und her und am Ende ja, gewinnt halt eine der beiden Seiten. So. Das ist ja so ein bisschen Schema F, was vor allem bei der WWE in meinen Augen sehr auffällt. Dann ging es weiter mit einem Singles-Match. Ty Dillinger, aka The Perfect Ten. Ich weiß auch nicht, was dieses Gimmick soll. Können wir gleich nochmal ganz kurz drüber quatschen. Gegen Apollo Crews, einen, wie ich finde, sehr guten Wrestler an sich. Ja, hat eigentlich einen guten Look, ist absolut fähig, auch im Highflying-Bereich richtig gute Dinge abzuliefern. Hatte auch in diesem Match leider auf der Seite von Gimmick und Character hat er leider nie auch nur ansatzweise überzeugen können. Das war immer langweilig und ja, irgendwie nichts bei, wo man dann im Endeffekt ja, dazu gebracht wird, sich richtig hinter ihn zu stellen, richtig Fan zu werden. Außer halt, dass er soweit coole Matches abliefert. Und im Ring halt ein paar Mal die üblichen drei, oder die gefühlt üblichen drei WWE-Highspots abzieht. Und ja, ich habe es eben schon erwähnt, dieses Perfect Ten Gimmick. Was ein Quatsch. Also erst zu dem Zeitpunkt offensichtlich so als Heel-Ding angelegt. Ja. Was auch passen würde. Und später wurde es dann irgendwie zu diesem Ultimate-Underdog-Ding, wo man aber nie wirklich Kapital draus geschlagen hat. Ja? Dieser Moment, wo er einmal dann doch den Titel gewinnt und am Ende als der große Sieger dasteht und sich dadurch dann vom ultimativen Underdog lösen kann, auch wenn du ihm den Titel zwei Tage später wieder wegnimmst. Ach du Scheiße, irgendeiner meiner Nachbarn hört gerade sehr laut Musik. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Alter. Leute, es ist noch nicht Silvester, ne? Also, fahr mal einen Gang runter, Kollege. Egal. Ja, also, auch wenn du es ihm dann im Endeffekt zwei Tage später wieder wegnimmst, du hättest damit zum einen den Moment dann für die Fans kreiert, ja, die in der Halle sind und mit 10.000, 15.000 Menschen steil gehen, weil der ultimative Underdog den Titel sich gesichert hat. Und gleichzeitig, wenn du ihm den dann auch sogar relativ kurzfristig wieder wegnimmst, ja, sei es in der darauffolgenden Weekly oder halt auch nach ein, zwei Wochen in der ersten Verteidigung meinetwegen, hast du einen schönen Ansatz, um ihm ein ernsthaftes Gimmick zu verpassen, ja. Ja, das Match war auch okay. Ich glaube, das war, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war das Debüt von Apollo Crews bei NXT. Ja. Ich weiß gar nicht, was er heute macht, ob er heute im Rahmen der WWE irgendwie ein besseres, ordentlicheres Gimmick verpasst bekommen hat. Ich meine, er war zwischendurch sogar United States Champion oder ist es? Schauen wir doch mal schnell. Nee, er hat ihn Mitte 2020, beziehungsweise schon, ja, fast Richtung Herbst, dann am 30.08. verloren. Nie Glück. Aber beim ersten Überfliegen war er zumindest bis in den Herbst rein noch ein recht regulärer Teil von Raw. Also, ich sehe hier gerade, er war Teil von dieser Storyline gegen The Hurt Business. Da war er beteiligt. Gut, gut. Gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter. Das dritte Match auf der Card. Samoa Joe gegen Baron Corbin. Und ja, was soll man dazu sagen? Samoa Joe ist ein großartiger Wrestler. Ja. Ich kenne ihn noch aus Zeiten bei TNA, wo er, ich meine sogar, zusammen oder gegen AJ Styles gewrestelt hat und richtige Kracher abgeliefert hat. Muss antreten gegen einen, ja, leider maximal durchschnittlichen Baron Corbin. Und dementsprechend war halt auch das Match. Ne? Also ein High-Class-Wrestler gegen einen Meh-Wrestler. Das kann halt nicht zu einem Instant Classic werden, leider. Das funktioniert nicht. Auch wenn es schon in der Vergangenheit oder auch nach diesem Match deutlich, deutlich schlechtere Baron Corbin Matches bei der WWE gab, war das halt auch nur ein Zwischenmatch, bevor es dann gleich zu dem richtigen Highlight kommt im Co-Main Event. Ja, Joe hat durch den Coquina Clutch gewonnen, Ringrichterentscheid. Corbin war out. Und Samoa Joe gewinnt. Ich meine, es ging danach dann auch schon in Richtung Titelsphären für ihn. Das werden wir dann besprechen, wenn wir den Takeover Respect besprechen. Aber erst einmal widmen wir uns einem der stärksten Women's Matches in der NXT-Geschichte. 4,5 Sterne von Meltzer, absolut zu Recht. Nämlich Sasha Banks, die zu dem Zeitpunkt amtierende Championess gegen Bayley. Vor dem Match gab es allerdings noch mal ein bisschen Blabla von Stephanie McMahon, Entschuldigung. Ja, weil Women's Revolution und blabli blub. Und ich persönlich finde es ziemlich widerlich, wie sie diese Women's Revolution framed, als wäre sie im Grunde genommen der Auslöser und der größte Supporter gewesen. Sie hat das mit Sicherheit unterstützt. Aber Auslöser waren im Endeffekt die Frauen selber, die keinen Bock mehr auf den Bullshit hatten, von wegen hier diese 3 Minuten Pinkelpausen-Matches und sexy Bitch-Fights nur abzuliefern, die einfach zeigen wollten, dass sie mehr drauf haben, dass sie richtig abliefern können. Ja, so, das nur mein kleiner Take dazu. Wie gesagt, hätte sie, also finde ich ein bisschen schwierig, wie sie sich da in den Vordergrund rückt in der Nummer. Oder zumindest ist auf mich den Eindruck macht, als würde sie wollen, dass die Leute die Women's Revolution als allererstes mit ihr in Verbindung bringen. Naja, kommen wir aber zu dem Meisterwerk, was Sasha und Bayley abgeliefert haben. Zum einen möchte ich den guten Drew zitieren, der vorhin noch bei WhatsApp schrieb, als ich über den Entrance von Sasha Banks geredet habe, von wegen, damals sah man Sasha Banks auch noch nicht beim Einzug schon an, wie das Match ausgehen wird. Und das ist Fakt. Ja, müsst ihr mal darauf achten, bei Matches, die gerade wichtige Matches, die Sasha verliert, da zieht sie schon eine Fresse, wenn sie zum Ring kommt. Und wenn sie gewinnt, ist sie halt super drauf. Egal, ob sie Heel oder Face ist, egal welche Storyline. Da sieht man ihr das schon so ziemlich an. Den Entrance könnt ihr euch übrigens, wenn ihr keinen Bock habt, euch die ganze Show reinzufahren, den Entrance könnt ihr euch übrigens gerne mal bei YouTube reinziehen. Einzüge konnte diese gute Sascha schon immer. Und dann ging's los. Ich weiß gar nicht, wie lange das Ding ging. Moment. 18 Minuten. Und das waren richtig, richtig starke 18 Minuten. Also wenn ihr nichts von dieser Show gucken wollt, sondern nur ein Match, dann guckt euch dieses Match an. Nehmt euch die 20 Minuten, setzt euch hin und genießt einfach, wie gut die beiden es geschafft haben, diesen Spannungsaufbau hinzukriegen. Dass du, ich glaube, gerade wenn du zu dem Zeitpunkt in der Storyline sogar noch drin warst und halt ein Favorite hattest, ja, wenn du mit dem Face, mit Bayley mitgefiebert hast, dann bist du da, ich kenne das deutsche Äquivalent von dem Sprichwort nicht, aber dann bist du wirklich on the edge of your seat und bist da wirklich, wirklich drin. Ja, so ein furioser Start von Bayley und dann ist erstmal Boss Time. Sie übernimmt das Zepter. Der einzige Manko ist leider ein Manko, der mir bei vielen, vielen Wrestling-Matches in der Vergangenheit oder auch, ja doch in der Vergangenheit, ich kann nicht in die Zukunft gucken, welche Matches morgen stattfinden, der mir aufgefallen ist, ist ein Manko, der leider recht häufig in Matches passiert oder stattfindet. Und zwar greift Sasha zwischendurch die Hand von Bayley an und führt da so 2-3 sehr harte Aktionen. Unter anderem klemmt sie die Hand zwischen Ringtreppe und Apron ein und latscht ordentlich gegen. Und effektiv war das Ganze 30 Sekunden später schon wieder scheißegal. Ob die Hand nun verletzt ist oder nicht, hat danach keine Rolle mehr gespielt. Sie hat die Hand ganz normal benutzt. Und das ist halt schade. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich dafür sorgt, dass ich sage, nee, also ein 5-Sterne-Match war es dann leider doch nicht. Aber wie gesagt, ansonsten richtig nices Ding. Zieht's euch gerne rein, wie sich Bayley zum ersten Mal den Titel gewinnt und zum ersten Mal so ein bisschen aus dieser Ultimate Underdog-Rolle so ein bisschen rauskommt. Auch wenn es jetzt bis 2020 gedauert hat, bis sie dieses Happy Gimmick abgelegt hat und heel geturnt ist. Übrigens auch gegen Sasha Banks. Und zumindest, wenn ich den Aussagen von Marvin vom Ringfuchs Glauben schenken darf, dann haben die auch ein ordentliches Match miteinander oder ordentliche Matches zusammen abgeliefert. Keine Ahnung, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja auch irgendwie gerne reinziehen, wenn ihr lustig seid. Dann, abschließend, das Main Event. Finn Balor, der amtierende NXT Champion, tritt an gegen Kevin Owens in einem Ladder Match. Finn irgendwann zuvor den Titel bei Beast in the East in Tokio gewonnen. Was natürlich passend ist, aufgrund von Finns Vergangenheit in Japan auf Wieso kann ich heute nicht sprechen? Kann mir das irgendjemand verraten? Aufgrund seiner Vergangenheit, die er in Japan hatte, im Wrestling, ja, er war ja davor lange bei New Japan, Bullet Club und so weiter und so fort. Ja, kommt mal wieder als Demon zum Ring, was in der WWE leider so unfassbar overused ist. Also, aktuell bei NXT zum Glück nicht mehr, in seiner Rolle als Prince. Aber ich weiß nicht, ich muss nicht jedes fucking Mal Finn Balor, muss ich nicht den fucking Demon sehen. Klar, in so einer Storyline wie hier, wo es halt um den Titel geht, eine große Bühne. Aber er war ja auch bei dem Takeover, den wir zuvor besprochen haben, schon als Demon unterwegs. Und irgendwie gefühlt so alle 2 Wochen den Demon zu sehen, dann wirkt das Ganze halt nicht mehr so special, wie es sein soll, ja. Ich finde, das ist etwas, was für richtig tiefgehende Storylines was sein sollte, wo er dann auch seinen Stil ein bisschen adaptiert, vielleicht ein bisschen zierstrecker, ist ein bisschen härter an die Sache rangeht als normaler Finn Balor, ne? Aber gut, ist nicht meine Entscheidung. Wenn ich die Entscheidung hätte, dann würde das nämlich so passieren. An sich ein sehr gutes Ladder-Match, hatte viele schöne Leiterspots, hatte eine schöne Spannung mit drin. War jetzt aber auch nicht die große Innovation der Leiter-Matches. Ja, das muss man ganz klar sagen. Man kann es sich sehr gerne angucken. Ich würde sagen, man bereut es nicht, wenn man sich, nachdem man sich 18 Minuten Bayley gegen Sascha das Ding angeguckt hat, danach noch nochmal 20 Minuten dran zu bleiben und sich auch den Main Event noch anzugucken. Und ja, ich glaube, damit ist tatsächlich alles gesagt, was ich loswerden wollte. Die ersten paar Matches, keine Massies, aber durchaus unterhaltsam und dann 2 absolute Kracher-Dinger. Von daher, wenn ihr vielleicht sogar 2 Stunden 20 übrig habt, an einem verkaterten Sonntag oder an einem chilligen Sonntag, wo man sich nicht bewegen will, fahrt euch das Ganze gerne rein. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser und tschüss.